Ja, liebe Geschwister, vor einigen Wochen haben wir mit einer kleinen Predigtreihe angefangen über die Seligpreisung. Und ich möchte heute ganz gerne den zweiten Teil der Seligpreisung mit euch durchgehen und möglicherweise gibt es sogar dann nochmal einen dritten Teil. Da muss ich mal gucken, ob wir das dann auch nochmal machen. Aber wahrscheinlich wird es so sein. Wir hatten damals in der letzten Predigt über dieses Thema festgestellt, dass Jesus seine 12 Jünger auf eine ganz interessante, spannende und gleichzeitig auch sehr herausfordernde Reise eingeladen hatte. Eine Reise, in der er in über 3 Jahren mit ihnen wahnsinnig viele Kilometer zurückgelegt hatte und viele unterschiedliche Orte besucht hatte. Aber neben all den äußeren Herausforderungen würde es im Besonderen eine Reise sein, die auch innerlich und charakterlich einiges bei den Jüngern in Bewegung setzen sollte. Und wir hatten damals festgestellt, die erste große Lektion, die Jesus seinen Jüngern beibringt, ist nicht das Heilen, nicht das Predigen, nicht das Wundertun, das sollte später noch genug Raum für sein, sondern das Herzensanliegen von Jesus ist es, dass seine Nachfolger immer mehr zu Menschen werden, die in ihrer Charakter und ihrer Persönlichkeit dem Bild Jesu ähnlicher werden, immer mehr in sein Wesen umgestaltet werden. Bei Jesus geht es also nicht zuerst um das, was wir tun, sondern um das, was wir sind. Gottes Perspektive auf unser Leben und unsere Nachfolge ist anders als die von Menschen. Es heißt in der Bibel ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und man könnte auch anders formulieren, der Mensch sieht, was wir tun, aber Gott sieht, wer wir wirklich sind. Und wenn ich meine persönlich größte Herausforderung als Nachfolger Jesu benennen sollte, wäre es vermutlich genau die. Nicht nur etwas für Jesus zu tun, dazu bin ich ja quasi dienstlich verpflichtet, hier vorne zu predigen, Menschen zu besuchen. Nicht etwas für Jesus zu tun, sondern immer mehr so zu werden, wie er ist. Und deshalb sind mir die Seligpreisungen, die Jesus seinen Jüngern ganz am Anfang ihrer Nachfolge mit auf den Weg gibt in den letzten Wochen und Monaten, noch einmal so wichtig geworden. Und wir lesen diese Seligpreisungen auf der nächsten Folie noch einmal und lassen uns damit hineinnehmen. Da heißt es, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Und glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die unter Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Nachfolge, die unser Herz berührt und unseren Charakter verändert. So möchte ich die Predigt heute Morgen einmal überschreiben. Nachfolge, die unser Herz berührt und unseren Charakter verändert. Und die ersten 3 Charaktereigenschaften, die Jesus hier in den Seligpreisungen nennt, die hatten wir uns ja neulich schon angeschaut. Nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ich hatte es damals so sinngemäß formuliert, geistliche Armut meint eine Herzenshaltung, die sich ganz und gar abhängig macht von der Gnade Gottes. Eine Haltung, die nicht mit der eigenen Leistung prahlt und meint, damit vor Gott bestehen zu können, sondern eine Haltung, die in aller Demut weiß, dass es nichts gibt, was ich tun kann, um mir selbst vor Gott Gerechtigkeit zu erkaufen oder zu erlangen. Und Jesus sagt, das sind glückliche Nachfolger, die sich in ihrem Glauben nicht abhängig machen von dem, was sie tun und ständig in der Angst leben müssen, dass ihre Leistungskurve im Glauben irgendwann nach unten geht und es nicht mehr reicht, sondern glücklich zu preisen sind die, die jeden Tag aus der Gnade leben und wissen, dass Jesus längst alles für sie getan hat. Selig sind die geistig arm. Und als nächstes, glücklich sind die, die trauern, denn sie sollen getröstet werden. Das war die zweite Herzenshaltung, die wir angesprochen hatten. Und diese innere Betroffenheit der Trauer, die Jesus hier meint, tritt immer dort auf, wo Menschen sich ihres eigenen Versagens und ihrer eigenen Grenzen bewusst werden. Und wo sie dieses Verhalten auch vor Gott beklagen. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, deren Herz nicht hart geworden ist im Angesicht eigenes Versagens, sondern die wissen, dass Gott genau dann da ist und ihnen Gutes zuspricht. Dort, wo ich diesen Raum der Trauer zulasse und mich meinen eigenen Grenzen und Versagen stelle, darf ich erleben, dass Gott heil und tröstend diesen Raum betritt und mir seinen Trost zuspricht. Wer mitten im Zerbruch diesen Trost erlebt, der ist wahrlich glücklich zu preisen. Und dann hatten wir beim letzten Mal gesehen, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Sanftmütige Menschen sind Menschen, die ihr Recht und ihre Ansprüche nicht mit Härte und mit Zorn oder gar mit Gewalt durchsetzen. Sanftmütig sein heißt, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, nicht beleidigt zu sein, andere zu hassen, zu schlagen und durch persönliche Kränkungen Angriffe auf andere auszuführen. Mir gefällt die Definition, Sanftmut ist die Kraft zur Milde. Sanftmut ist die Kraft zur Milde. Der Sanftmütige hat die Kraft, Milde walten zu lassen, wo der Hartherzige mit Gewalt sein Recht durchsetzen will. Und diese Kraft zur Milde ist etwas, das wir nicht aus uns selbst heraus entwickeln können, sondern eine Frucht des Heiligen Geistes, die er in uns bewirkt. Glücklich zu nennen sind solche Menschen, die dieser Sanftmut leben und diese Sanftmut sie prägt. Und nun wollen wir uns die nächsten Seligpreisungen einmal anschauen und weitermachen in dem, was Jesus an Charakterschule mit seinen Jüngern bespricht. Da heißt es als nächstes, glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Wenn die Bibel von Gerechtigkeit spricht, dann ist das immer in einem doppelten Sinne. Es gibt zwei Arten von Gerechtigkeit. Zum einen ist von Gerechtigkeit die Rede, wenn es darum geht, zu gucken, was an Schuld und Sünde einen Menschen von Gott trennt und wie dieser Graben der Sünde wieder behoben werden kann. Also es gibt eine Gerechtigkeit, die dann entsteht, wenn Gott uns unsere Schuld vergibt und wir wieder gerecht vor ihm stehen. Gerechtigkeit als Folge von Gottes Gnade und von Gottes Vergebung. Und ganz oft, wenn wir von Gerechtigkeit reden, dann haben wir diese Gerechtigkeit als Kinder Gottes auch im Blick. Aber es gibt noch eine zweite Form von Gerechtigkeit. Und zwar ist damit nicht diese erlösende Gerechtigkeit gemeint, sondern eine soziale Gerechtigkeit. Also die Gerechtigkeit, die sichtbar wird, wenn Menschen fair und verantwortungsvoll miteinander umgehen. Ein Verhalten, das den anderen nicht unterdrückt, ausbeutet oder ungerecht behandelt, sondern eine Gerechtigkeit, die sich für die Befreiung der Unterdrückten, der Förderung der Bürgerrechte, für eine gerechte Justiz, faire Arbeitsbedingungen, gelingende Familie und Bekämpfung der Armut einsetzt. Eine Gerechtigkeit, die das Leben und Miteinander der Menschen in dieser Welt im Sinne Gottes verbessert. Also eine Gerechtigkeit, die nicht zuerst auf mein persönliches Verhältnis zwischen mir und Gott anspielt, sondern eine Gerechtigkeit, die auf das Verhalten und das Verhältnis der Menschen untereinander anspielt. Wenn Jesus also hier von Hunger und Durst nach Gerechtigkeit spricht, dann meint er damit auch und in besonderer Weise die Gerechtigkeit, für die wir uns in Christus in dieser Welt und Gesellschaft einsetzen sollen. Und ganz ehrlich, die Welt ist an vielen Stellen einfach ungerecht. Und das macht uns manchmal ganz schön zu schaffen. Und es wird an so vielen Stellen deutlich. Und man muss nur mal einen Blick in verschiedene Statistiken reinwerfen und feststellen, wenn ein Manager das Hundertfache oder gar das Tausendfache eines einfachen Arbeiters verdient, dann hat das mit Gerechtigkeit in dem Sinne nicht mehr viel zu tun. Denn arbeiten tun sie alle. Und wenn man merkt, dass die Schere von Arm und Reich bei uns in Deutschland immer weiter auseinandergeht und mittlerweile fast jedes sechste Kind von Armut auch in Deutschland betroffen ist, dann ist das ungerecht. Und wenn viele Christen auf der Welt und übrigens auch viele Muslime in dieser Welt aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, sich nicht versammeln dürfen, nicht frei ihren Glauben ausüben dürfen, dann ist das ungerecht. Dann hat das nichts mit Gerechtigkeit und Religionsfreiheit zu tun. Wenn wir mitbekommen, dass in der letzten Woche in Venezuela ein fürchterliches Erdbeben war, zehntausende Menschen verstorben sind, verschüttet sind, dann fragt man sich, ist das gerecht? Was haben die Menschen getan, dass ihnen das passiert ist? Und wenn wir in Deutschland Milchseen und Butterberge haben und an anderen Stellen der Welt Menschen verhungern, dann merkt man irgendwie, mit der Gerechtigkeit in dieser Welt ist das so eine Sache. Manchmal gibt es wirklich himmelschreiende Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und ich merke bei mir ganz persönlich, dass in vielen dieser Bereiche, wo ich davon höre, wo ich davon lese, wo es mir in der Tagesschau begegnet, ich irgendwie innerlich abgestumpft bin. Man sieht die Bilder von hungernden Menschen, von Ungerechtigkeit und vielleicht ist da auch noch irgend so ein Reflex von Betroffenheit, aber dass es mich aufrüttelt, dass es mich hungert und dürstet, dass diese Gerechtigkeit, diese Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit umgewandelt wird, das ist doch oft nicht so. Vielleicht hat man sich so einen Schutzpanzer im Laufe der Jahre angeeignet, um überhaupt ertragen zu können, dass so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt herrscht. Aber wenn Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, dann ist da mehr als am Fernsehen mal die Schulter zu zucken und zu runzeln, wenn man diese Ungerechtigkeit mitbekommt. Hunger und Durst sind zwei existenzielle Bedürfnisse, die über einen längeren Zeitraum ignoriert sogar zum Tod führen können. Hunger und Durst sind lebensbedrohlich. Und ich finde das schon ein krasses Bild, das Jesus hier gebraucht. Er sagt, glücklich zu preisen sind die Menschen, die nicht satt und zurückgezogen sich zurücklehnen in einer Welt voller Ungerechtigkeit, sondern die nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. Er sagt nicht, die so ein bisschen Appetit auf Gerechtigkeit haben und als Betthupferl noch so ein bisschen Gerechtigkeit haben, sondern die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Und vielleicht habt ihr noch die Formulierung aus Psalm 42 im Ohr. Der Hirsch, der schreit und lechzt nach Wasser, weil er Durst hat, weil es ihn das Leben sonst kostet. Und dieses Bild greift Jesus auf und sagt, so sollen meine Jünger sein, dass sie nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. Das ist ein krasses Bild. Und dann habe ich mich so gefragt, ja, welchen Hunger und welchen Durst habe ich eigentlich so in meinem Leben? Ich habe oft Hunger und Durst nach möglichst kleinen Preisen bei Klamotten. Möglichst günstig soll es sein. Aber wenn ich Hunger und Durst nach billigen Klamottenpreisen habe, dann zahlt am anderen Ende der Welt jemand diesen Preis in Bangladesch. Wenn dann irgendwelchen schäbigen Baracken, Klamotten zusammengenäht werden. Und wenn mich danach dürstet und hungert, möglichst billige Schokolade und günstigen Kaffee zu trinken, dann ist irgendwo in Lateinamerika ein Kaffee- und Kakaobauer derjenige, der die Zeche zahlt, weil er keine guten Preise bekommt. Und jetzt könnte man das an verschiedenen Stellen so weiterspielen. Wenn mich nach Bequemlichkeit und nach Anonymität hungert, ja, und ich nicht bereit bin, meine Stimme zu erheben und zu sagen, das ist ungerecht in dieser Welt, dann wird irgendwo auf der Welt jemand auf meinen Einspruch und auf meine Zivilcourage warten. Wann hast du persönlich oder wann haben wir als Gemeinde das letzte Mal an einer Demonstration oder Mahnwache teilgenommen? Wann sind wir zum letzten Mal auf die Straße gegangen, um gegen ein himmelschreiendes Unrecht zu demonstrieren oder zu protestieren? Und ich sag mir das ganz persönlich. Ich weiß nicht, ob ich 2 oder 3 Mal in meinem Leben auf einer Demonstration war. Leserbriefe geschrieben in Zeitungen habe ich auch noch keine. Und irgendwie macht mich dieser Text betroffen. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit sieht jedenfalls bei Jesus anders aus. Ich weiß, das klingt irgendwie so fürchterlich moralisch. Aber vielleicht hat es weniger mit Moral, sondern mehr mit Doppelmoral zu tun. Auf der einen Seite wollen wir Christen natürlich, dass Gerechtigkeit in dieser Welt herrscht. Unser Gott ist ein gerechter Gott und wir stehen für Gerechtigkeit. Aber auf der anderen Seite, echten Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, Das, uns dafür einzusetzen, uns zu engagieren, ist dann doch wieder eine andere Sache. Wir Christen dürfen uns nicht aus der Verantwortung vor dieser Welt verabschieden und herausziehen. Und waren es nicht gerade Christen wie William Wilberforce, der die Abschaffung der Sklaverei mit auf den Weg gebracht hat, der es dafür stark gemacht hat, dass Menschen in Freiheit leben dürfen, oder ein Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, der sich um die Ärmsten der armen Kinder gekümmert hat, Florence Nightingale, eine Krankenschwester, die durch ihren Einsatz sich verdient gemacht hat, Friedrich von Bodelschwingh, Mutter Teresa, und wir könnten ganz viele andere Menschen nennen, die aufgrund ihres Glaubens, nicht aus moralischem Druck, sondern aufgrund ihres Glaubens, weil sie diesen Ausspruch Jesu, es hungert sie nach Gerechtigkeit, weil sie das ernst genommen haben, auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, so geht's nicht weiter, das kann nicht sein. Soziales Engagement ist bei Jesus keine Frage des Gewissens, sondern eine Frage des Herzens. Was bewegt uns? Jesus Nachfolgern ist die Ungerechtigkeit um sie herum nicht egal, sondern sie geht ihnen ans Herz. Selig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Ich habe so gedacht, vielleicht kann man ja mal als Gemeinde damit anfangen, dass man nicht ausschließlich nur für Missionswerke spendet, die diesen anderen Aspekt der Gerechtigkeit, nämlich Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen, in den Fokus nehmen. Das ist auch wichtig, sehr wichtig. Aber vielleicht kann man auch mal an Organisationen wie Amnesty International was geben, die sich dafür einsetzen, dass Menschen, die in Unrecht leiden, Unterstützung und Hilfe bekommen. Auch das ist ein Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Ich merke, dass mich der Text herausfordert und in der Vorbereitung selbst an manchen Stellen hinterfragt hat. Bin ich bereit, das wirklich selber zu leben? Und ich muss mich das immer wieder fragen und von Gott ermutigen lassen und einladen lassen. Und in eine ganz ähnliche Richtung geht auch die nächste Seligpreisung. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Was ist eigentlich Barmherzigkeit? Und was bewirkt Barmherzigkeit in dieser Welt? Und warum soll der Charakter von Nachfolgerinnen und Nachfolgern Jesu von Barmherzigkeit gekennzeichnet sein? Vielleicht hilft es uns, wenn wir uns einmal den Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade anschauen. Denn diese beiden Worte werden ganz oft synonym verwendet. Gott ist gnädig und barmherzig. Das geht uns so in einem Fluss raus. Gnade und Barmherzigkeit ist manchmal für uns fast ähnlich, aber es hat einen ganz entscheidenden Unterschied. Das Wort Barmherzigkeit im griechischen Eleos kommt immer dann vor, wenn es um die Folgen und Auswirkungen der Sünde in dieser Welt geht. Also zum Beispiel um Schmerz, Elend, Zerbruch oder Kummer, der durch die Sünde in der Welt entstanden ist. Barmherzigkeit ist die Antwort auf die Frage, was muss geschehen, damit die Folgen der Sünde in dieser Welt für uns erträglicher werden. Das Wort Gnade, im Griechischen Charis, kommt immer dann vor, wenn es um die Sünde und um das Wesen der Sünde an sich geht und um ihre trennende Wirkung zwischen Gott und Mensch. Man könnte also so formulieren, Barmherzigkeit bringt Erleichterung, Linderung und praktische Hilfe für den von Sünde betroffenen Menschen. Und die Gnade bringt Vergebung, Versöhnung und ewiges Heil für den durch die Sünde von Gott getrennten Menschen. Barmherzigkeit fragt, wie kann ich dir helfen? Was kann ich dir Gutes tun? Wo brauchst du meine Unterstützung? Und die Gnade fragt, willst du, dass Gott dir vergibt? Willst du dich mit ihm versöhnen lassen und das Geschenk der Gnade annehmen? Barmherzige Menschen sind also Menschen, die sich in ihrer Liebe und Hingabe dafür einsetzen, dass die Folgen und Auswirkungen, die die Sünde im Leben von Menschen angerichtet hat, gelindert, geheilt und minimiert werden. Barmherzige Menschen sind im besten Sinne des Wortes Wohltäter in einer gefallenen Schöpfung. Sie tragen dazu bei, dass das menschliche Chaos, das die Sünde angerichtet hat, wieder in Ordnung kommt. Und übrigens geschieht genau das in der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Was macht er? Der barmherzige Samariter ist der, der die Schuld und Sünde, die die Räuber im Leben eines Menschen durch ihren Überfall verursacht haben, Schmerz und Leid und Tränen, diese Not lindert er, indem er zu dem unter die Räuber Gefallenen geht, ihn wieder aufpäppelt, ihm Gutes tut, ihm hilft, ihn versorgt und dafür sorgt, dass er wieder heil wird. Das ist Barmherzigkeit. Menschen, die durch die Folgen von Sünde in Leid gekommen sind, zu unterstützen, zu begleiten, zu ermutigen und zu stärken. Das ist Barmherzigkeit. Wir Menschen können keinem anderen Schuld und Sünde vergeben. Das kann nur Gott. Aber wir können dabei helfen, mit den Folgen, die Schuld und Sünde im Leben Einzelner hervorgerufen hat, zurechtzukommen. Wir können ihnen helfen, sie ermutigen, sie unterstützen, damit sie wieder auf die Beine kommen und zurück ins Leben finden. Der barmherzige Samariter tut das ohne Ansehen der Person und lässt sich sein barmherziges Handeln sogar noch etwas kosten. Gnade und Barmherzigkeit gehören zusammen und sind wie die zwei Seiten einer Medaille. Beide reagieren auf die Folgen einer gefallenen Schöpfung. Gnade bringt Heil und Vergebung, Barmherzigkeit bringt Linderung und Wohltat. Und wir sollten diese beiden Seiten nicht gegeneinander ausspielen, sondern als eine Einheit verstehen. Und genau das macht Jesus, sagt: Selig sind die Barmherzigen, die so ein Herz voller Liebe für die Menschen haben, die unter den Folgen der Sünde zu leiden haben. Und dort, wo wir Menschen barmherzig sind und anderen in Barmherzigkeit begegnen, wird das übrigens auch Auswirkungen auf ihre Gottesbeziehung haben. Ganz am Ende der Seligpreisung sagt Jesus nämlich Folgendes. Da heißt es: Lasst euer Licht nun leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten, eure Barmherzigkeit sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also Menschen, die barmherzig sind, die gute Taten tun, die ein Herz voller Liebe haben, weisen damit durch ihr Verhalten auch auf den Vater im Himmel hin. Barmherzigkeit ist eine Herzenshaltung, die dann auch Auswirkungen auf unser Tun und Handeln haben. Nachfolge, die unser Herz berührt und unseren Charakter verändert. So habe ich die Predigt heute Morgen einmal überschrieben. Und ich weiß, es war vielleicht ein bisschen herausfordernd. Aber ich predige immer zuallererst mir. Ihr dürft gerne zuhören und wenn es euch anspricht, ist es in Ordnung. Aber ich möchte für mich selber ganz neu diesen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit in dieser Welt verspüren. Ich möchte mich von Gott gebrauchen lassen, ein Stück mehr seine Gerechtigkeit in dieser Welt sichtbar werden zu lassen. Und ich möchte barmherzig werden. Ich möchte mit dazu beitragen, dass das, was an Not und Leid durch Schuld und Sünde in diese Welt hineingekommen ist, ein Stück Linderung erfährt. Und ich wünsche mir, dass Menschen dann über dieses Verhalten ins Nachdenken kommen und merken, dass da einer ist, der mir diese Barmherzigkeit und Liebe und diesen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit in mein Herz hineingelegt haben und dass sie dann auf den Vater im Himmel und seine Liebe aufmerksam werden. Und ich glaube nicht umsonst, dass Jesus das mit seinen Jüngern ganz am Anfang ihres Dienstes besprochen hat, dass sie Menschen werden, die an Geist, Seele und Leib verwandelt werden und immer mehr in sein Bild umgestaltet werden. Und die nächsten drei Seligpreisungen gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Amen.